Der Freitag, die Wochenzeitung.
Hallo und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Erfahrene HörerInnen wissen es ja schon, hier im Freitag-Podcast hören Sie immer wieder Gespräche über Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Aktuell bedeutet das, dass Sie Gespräche von der Leipziger Buchmesse hören, denn da war der Freitag in diesem Jahr endlich, muss man sagen, mal wieder unterwegs und unsere Redakteurinnen und Redakteure haben sich mit Autorinnen und Autoren verabredet, um über ihre Bücher zu sprechen. Zum Beispiel Maxi Leinkauf. Maxi Leinkauf ist Kulturredakteurin beim Freitag und sie hat sich mit dem Schriftsteller Clemens Meyer über sein neues Buch Clemens Meyer über Christa Wolf unterhalten. Es geht natürlich um das literarische Werk von Christa Wolf, aber auch um DDR-Literatur ganz allgemein und um die Frage, warum die Szene damals eine Soap-Opera war. Viel Spaß bei dem Gespräch.
Schönen guten Tag an das zahlreich erschienene Publikum heute mit Clemens Meyer. Hallo erstmal. Ja. Ich freue mich sehr. Ich nehme an, dass ich vielen von Ihnen den Clemens Meyer gar nicht mehr unbedingt groß vorstellen muss. Viele werden ihn kennen, Leipziger Autor, ein 1977 geborener Leipziger, Hallenser, Leipziger, eher Leipziger als Hallenser. Ja. Viele von Ihnen werden den wunderschönen Roman Als wir träumten vielleicht gelesen haben. 2006, glaube ich, erschienen, spielt in der Nachwendezeit, wurde von Andreas Dresen verfilmt. Kohlhase hat das Drehbuch geschrieben. Also einer eins der schönsten Werke von Clemens Meyer. Danach der Roman Im Stein. Er hat immer wieder Menschen beschrieben, die irgendwie nicht im Licht stehen, die so von der Welt so ein bisschen vergessen wurden, manchmal auch. Er hat die Drehbücher geschrieben zu Herbert oder In den Gängen, Filme mit Peter Kurt, vielleicht einige werden Sie kennen, gesehen haben. Also ein sehr vielseitiger und doch ein bisschen ein Fürsprecher, der, auch wenn es immer seltsam klingt, aber so ein bisschen der kleinen Leute und auch derer, die sozusagen mit der Wendezeit zu kämpfen hatten oder immer noch haben. Heute sind wir aber hier, um über eine Grande Dame der DDR-Literatur zu sprechen, die Clemens Meyer in seinem neuesten Werk, Clemens Meyer über Christa Wolf, ihr dieses Werk gewidmet hat. Es ist im Grunde aber nicht nur eine Hommage an diese Ikone der im Grunde ostdeutschen Schriftstellerin, aber auch Weltrang-Autorin, sondern auch überhaupt an die Literatur der DDR, an die ostdeutschen Autoren wie Brigitte Reimann, Erik Neutsch, Hermann Kant, vor allem auch Wolfgang Hilbig, Autorinnen, die leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Also es ist auch ein Buch, was gegen dieses Verschwinden anschreiben möchte. Aber die erste Frage an Clemens Meyer, Sie sind ja nicht der einzige Verehrer von Christa Wolf, auch David Bowie hat sie in ihren auf seiner Liste der 100 wichtigsten Autorinnen oder Werke verewigt, fand ich überraschend. Was ist denn für Sie als jemand, der, weiß ich nicht, zur Wende 10, 11 war, also ein Wendekind,
12.
Ist ein
12,
okay, ein ja. Nachgeborener sozusagen. Sie haben damals angefangen, sich mit diesen Büchern zu beschäftigen, haben damals Christa Wolf Anfang der 90er, glaube ich, gelesen. Und was beschäftigt Sie heute, bis heute an dieser Art von Literatur, die eigentlich ja auch aus einer anderen Generation im Osten stammt? Also was ist Ihr Zugang? Was reizt, was fasziniert Sie so daran?
Naja, ich lese ja auch Tolstoi oder Balzac, die sind ja noch länger tot. Oder es ist aber auch überhaupt nicht meine Generation. Das ist für mich bei Literatur sowieso kein Kriterium. Und dann möchte ich sagen, ich bin kein Verehrer von Christa Wolf. Ich habe mich mit ihrem Werk beschäftigt und dass ich bestimmte Bücher von ihr bewundere ich sehr, ja, aber das ist dieses Buch, habe ich sehr gerne geschrieben, aber es ist natürlich auch eine Auftragsarbeit, es ist in einer Reihe erschienen. Bücher meines Lebens heißt das bei Kiepenheuer, da haben andere Autoren, unter anderem Helga Schubert, auch über Anton Tschechow geschrieben, und als man mich fragt, da habe ich eine Weile überlegt, wen könnte ich nehmen, und kam dann irgendwann auf Christa Wolf, und weil ich darin auch die Chance sah, um sie eine Art Ensemble von Literaten, die mir was bedeuteten, die ich auch noch persönlich kennengelernt habe, Werner Heidetscheck, aufzubauen. Und mich aber auch gleichzeitig an ihrem Roman Kindheitsmuster, weil das der ist, der zusammen mit Nachdenken über Christa T. meiner Meinung nach bleiben kann und bleiben wird, der auch enormes literarisches Gehalt hat. Also das ist ja auch das, was mich sowieso zuerst interessiert. Gar nicht so sehr das Biografische, sondern kann man das heute noch lesen? Wie wirkt das? Ist das in irgendeiner Art und Weise veraltet? Das passiert ja manchmal. Leute schreiben, natürlich haben die Leute vor 100 Jahren anders geschrieben als heute, aber die besten Werke des klassischen Realismus, aber auch der klassischen Moderne, die kann man ja heute auch noch lesen. Und andere sind in Vergessenheit geraten. Und dann habe ich da geschaut, neben diesen beiden großen Büchern von Christa Wolf, Nachdenken über Christa T. und Kindheitsmuster, was ist da von den anderen Autoren, was heute noch zu uns spricht? Gibt's sogar was im Werk zum Beispiel von jemandem, der so umstritten ist wie Hermann Kant und auch zu Recht umstritten ist oder war, aber gibt's da was im Werk, wo ich sagen kann, ja, das steht heute noch? Und dann stieß ich auf den Roman Der Aufenthalt, übrigens auch verfilmt von Frank Bayer, ja, und auch Kohlhaase das Drehbuch geschrieben. Und den wollte ich fragen, wie das war mit dieser Umsetzung. Da ist er dann gestorben, leider, letztes Jahr. Aber das ist so mein Antrieb gewesen. Was ist da heute noch gültig? Was bleibt davon? Und wie ist auch dieses Ringen um diese Utopie, der sie doch irgendwo verzweifelt angehangen haben in den 60er, 70er Jahren? Wie kann man das heute noch verstehen, ohne dass ich jetzt geschichtlich vorgebildet sein muss? Denn natürlich ist das Streben eines jeden Schriftstellers, dass er in seiner Zeit gelesen wird, aber dass er auch gleichzeitig zeitlos ist. Und dann merkte ich bei Christa Wolf, ja, Kindheitsmuster, das ist zeitlos. Das sagt ganz viel über das aus, woher wir kommen und wie wir, die zentrale Frage bei ihr ist, wie sind wir so geworden, wie wir heute sind.
Das ist ganz interessant, dass Sie selbst jetzt gleich auch Kindheitsmuster ansprechen. Ich glaube, wir sind so ungefähr eine Generation und Ihr Anliegen ist ja auch so ein bisschen, den jüngeren Menschen diese Literatur nahezubringen, die sie jetzt gar nicht unbedingt so auf dem Schirm haben. Bei Christa Wolf würden mir jetzt erstmal etwas, sagen wir mal, leichtere Werke einfallen, wie Kein Ort nirgends oder eben Christa T. oder auch Der geteilte Himmel. Kindheitsmuster ist ja schon eines eher, das sehr komplex ist, verschachtelt ist, verschiedene Zeitebenen in sich birgt. Also Man muss es wollen, um da auch einen Zugang zu finden. Was würden Sie sagen, ist das Universelle oder das Bleibende ausgerechnet an Kindheitsmuster, wo es ja um die Zeit zwischen 1933 und 1947 geht, wo Christa Wolf in einer dritten Person sozusagen ihre eigenen Erfahrungen mit dem Faschismus auch aufarbeitet und reflektiert. Also warum ausgerechnet dieses Buch?
Ja, das ist eine Art essayistischer Realismus, den sie da nutzt. Sie hinterfragt permanent sich und ihren Erinnerungsprozess. Sie sieht das Kind quasi von oben im Zeitschacht sitzen, wie sie es nennt, und versucht, dem auf die Spur zu kommen. Das ist sehr, sehr komplex geschrieben, aber es gibt auch lange Passagen, denen man mit einem großen Fluss folgen kann. Und dann sieht man sie, ist auch ein Werkstattsroman. Also man verfolgt quasi, wie sie verzweifelt versucht, diesen Roman Kindheitsmuster zu schreiben. Als Autorin in den 70er Jahren. Man begleitet sie auf der Spurensuche. Sie fährt nochmal mit ihrer Familie, auch durchaus fiktionalisiert, aber natürlich ist das sie und ihr Bruder und ihr Mann und die Tochter. Die fahren nochmal in die Herkunftsstadt, die jetzt auf polnischer Seite liegt. Und was daran bleibt, naja, eben diese übergeordnete Frage, die diese Generation, die auch für uns noch umtreibt. Also wie konnte das 33 bis 45, wie war sowas möglich? Wie war dieser Fall in eine Barbarei aber auch dieses von vielen bedingungslose Mitgehen? Wie konnte das passieren? Und sie hinterfragt das eben auch mit dem Wissen, dass sie selbst 1945 noch an den Endsieg geglaubt hat und auch mit einer Scham, die sie irgendwie zu bewältigen versucht, und zieht dann aber die Bögen bis in die 70er Jahre rein, sieht dann dort, was da für Kriege ausbrechen in der Zeit, Vietnam. Chile, man liest auch das Ringen um einen Sozialismus, der irgendwie funktionieren muss oder kann oder soll, auch liest man da auch raus, ja. Und selbst in einer... Die große Hoffnung im Prinzip, dass man in diesem Land, in dem sie dieses Buch schreibt, lebenswert wird leben können, dass die Missstände, die liest man, man muss da auch zwischen den Zeilen lesen, natürlich. Mhm. Ist 1976 erschienen, aber zum Beispiel gibt's auch, und das hat zum Beispiel Ranitzky ihr negiert, hat gesagt, sie macht das nicht, sie würde den Stalinismus ausblenden. Und das stimmt nicht. Da gibt's ein Kapitel, da geht sie in den Archiv in den 70er Jahren und holt sich die Zeitung, die Stadtzeitung ihrer kleinen Stadt, in der sie geboren wurde. Und eben bis zur Vertreibung, die auch eine große Rolle spielt. Deswegen ist es auch aktuell, es geht auch um Vertreibung und um Krieg. Holt die sich Zeitung, Nazi-Zeitung und blättert drin rum und stößt in den Nazi-Zeitungen auf die stalinischen Säuberungen, die die Nationalsozialisten vorm Hitler-Stalin-Pakt, dann wurde darüber natürlich nicht mehr geredet, propagandistisch ausgeschlachtet haben. Wieder 10.000 Menschen vom roten Terror auf die Schlachtbank geführt, ja, und so weiter. Und sie schämt sich beinahe dafür, dass sie das in Nazi-Zeitungen lesen muss und kann sich aber eben da nicht der Auseinandersetzung damit auch verweigern. Mhm. Und auch sowas wie Ungarn 56, Prag 68, das blendet immer wieder auf. Aber da muss man schon sehr genau lesen, ja.
Ja, das finde ich total interessant. Da würde ich gerne gleich auch nochmal drauf kommen, was sozusagen auch diese Vorwürfe an Christa Wolf dann später angeht. Ich würde Sie aber bitten, vielleicht mal kurz, damit wir einen kleinen Eindruck haben, in welcher Sprache und in welcher Stimmung auch dieses Kindheitsmuster geschrieben ist, dass Sie vielleicht mal eine kleine Passage vorlesen. Da geht es um die Träume, die so ein bisschen immer wieder auftauchen und bei der Hauptfigur Nelly Jordan, die sozusagen eigentlich Christa Wolf.
Jordan.
Jordan. Warum sage ich Jordan?
Ja, weiß nicht. Man, die Nachgeborenen. Anglifiziert sind, genau, heute vieles. Aber man kann auch bestimmt auch Jordan sagen.
Jordan.
Denn Christa Wolf hat zum Beispiel die Science-Fiction-Serie Star Trek sehr geliebt. Das habe ich in ihrem Buch Stadt der Engel rausgefunden. Captain Picard, der glatzköpfische, Shakespeare-zitierende, Mordwhisky-trinkende Weltraumphilosoph. Das hat sie immer gesehen, als sie in Amerika war. Also würde sie sicher nichts dagegen haben, dass wir auch Jordan sagen.
Das ist gut.
Ja. Das ist der fiktive Name, den sie sich für die Figuren ausgedacht hat. Jordan. Ah ja, das ist hier aus der Mitte dieses kleinen Essays. Naja gut, so klein ist er nicht, 100 Seiten immerhin. Ja, ich steck einfach mal ein. Und das ist so gemacht, dass ich quasi, das muss ich noch sagen, es gibt in meinem Arbeitszimmer eine Bronzebüste von Christa Wolf. Auch einer der Gründe, warum ich dann dieses Christa Wolf Kindheitsmuster mir ausgesucht habe für diese Reihe Bücher meines Lebens bei Kiepenheuer. Dass ich diese Büste hatte. Die steht bei mir auf dem Fensterbrett.
Und Sie reden mit ihr?
Ich spreche in diesem Buch quasi mit ihr. Das war mir dann auch so ein Anreiz. Ich sagte, ich habe doch diese Büste gekauft. Jetzt steht sie da. Jetzt kann ich gleich mit ihr mich auseinandersetzen.
Also
ja,
so eine Art Zwiesprache halten Sie mit Christa
genau,
Wolf. Das ist
genau
auch ein schöner schriftstellerischer Trick in diesem Buch.
Weil sie spricht ja in Kindheitsmuster auch du. Das ist ein Buch, was komplett ohne ich, erst ganz zum Schluss, auf den letzten Seiten kehrt sich das und die letzten Passagen, da sagt sie dann ich. Vorher ist es immer in der dritten Person oder sie spricht direkt das Kind an mit du.
Sie merken schon, es ist komplex.
Es ist komplex, aber es liest sich wirklich, also Kindheitsmuster kann man auch, bevor ich jetzt wirklich dann anfange zu lesen, kann man auch wie ein altes Fotoalbum. Man blättert da durch und man kann es, oder muss es so chronologisch lesen, aber man kann auch irgendwann einzelne Passagen, das ist wie wenn man sieht das richtig, das ist so eine Schatten- und Bilderprosa. Man sieht richtig die Person, wie sie da in ihrem kleinen Stadt leben, wie der Vater den Laden führt und so weiter.
Man kann es auch mal weglegen und dann irgendwie ein paar Tage später einen...
Ja, das besteht eben auch aus einzelnen Blöcken. Gut, ich fange mal an hier ein Stückchen zu lesen, so 3, 4, 5 Minuten. Ja. Die Träume. Sprechen wir über deine Träume. In Kindheitsmuster sind es immer wieder die Träume, die das Vergangene in Person des Kindes Nelly ins Bewusstsein der Erzählerin bringen. Nelly träumt, die Erzählerin träumt mit. Jetzt zitiere ich. Was hatte nun wieder das zu bedeuten, dass die beiden Mädchen das Aussehen von 16-Jährigen behalten hatten, Jossel aber in seinem heutigen Alter erschien? Wäre er euch allerdings damals begegnet, als ihr Mädchen 16 Jahre alt wart, darin hatte der Traum nun wieder recht, damals, als Jossel jung war, nicht diesen Bart hatte und nicht diesen Ausdruck in den Augen, für den man nicht leicht ein Wort findet, verloren, kommt ihm am nächsten. Damals, als sie ihn, den Wiener Juden, in Frankreich geschnappt und nach Buchenwald transportiert hatten, wäre er damals in diese Stadt gekommen, dann hätte er eher noch mit Vera Prispilla, der Baptistin, und mit ihrer Freundin Walpurga, der Tochter eines christlichen Missionars, irgendeine Straße entlang gehen können als mit Nelly. Falls es die Absicht des Traums gewesen war, auf diese bestürzende Tatsache hinzuweisen, hätte er seinen Zweck erfüllt. Die Wächter vor den Toren des Bewusstseins abziehen. noch so ein Satz, den ich wieder und wieder laut lesen muss. Die Wächter vor den Toren des Bewusstseins abziehen. Blinkt da etwas auf in den leeren Augen des Bronzekopfes? Bronzezeit heißt eine Erzählung von Hermann Kant. Komisch, dass wir nun auf Kant kommen in unserem Zwiegespräch, in unserem Schweigen. Träume und blaue Blumen sind bei Kant nicht zu finden. Oder doch? Müssen wir nicht Wächter vor den Toren des Bewusstseins aufstellen, um uns vor Assoziationen zu Kant zu schützen? Kant war ja wie die Wolf ungeheuer erfolgreich in der DDR. Seine Bücher wurden wie ihre überall diskutiert, waren Ereignisse. Die Aula, das Impressum waren aber vollkommen anders im Ton. Macht es Sinn, nun plötzlich Kant herbeizuzitieren? Sprich, Vergangenheit. Bronzezeit also, du warst es doch, also dein bronzener Kopf, der mich auf diese Spur brachte. Doch finden wir in Kants Erzählung, die Heiner Müller einmal als eine der besten über die DDR rühmte, also Bronzezeit, mehr als eine in flotten Ton geschriebene Satire auf die auf DDR gewordenes Preußentum? Spricht das heute noch zu uns? Kann man diese Bronzezeit heute noch lesen und verstehen als Kunstwerk, das tief in seiner Zeit verwurzelt ist und dadurch eben zeitlos, so wie die Kindheitsmuster zeitlos sind, weil sie eine Zeitreise sind in vielfacher Hinsicht? Ja, geht noch ein Stückchen so weiter.
Also Sie merken schon, er kommt in diesem Buch wirklich immer wieder von Christa Wolf zu anderen Autoren, zu anderen Werken, die eben tatsächlich, wie das ja auch in einer aktuell geführten Debatte über Ost-West und so gerade wieder so ein bisschen auch thematisiert wird, die einfach verschwinden, die in Antiquariaten verstauben.
Ja,
oder?
Das also nicht alle. Also
Christa
man muss,
Wolf vielleicht nicht.
Ja, und na Brigitte Reimann auch nicht. Mhm. Also es gibt schon viele, die, also gerade Reimann hat jetzt zum Beispiel in England
wird sie wiederentdeckt und
rezipiert. Stimmt. Und Hilbig wird in Amerika diskutiert und in England auch. Und also natürlich gibt es dann Sachen wie Neutsch, wo ich mich dann natürlich frage, kann man sowas, das wird sicher auch noch irgendwo verlegt, beim MDV oder so, Spur der Steine, kann man sicher auch noch kaufen. Also, oder Schlesinger oder alte Filme, gibt's das noch irgendwo lieferbar? Ich glaube nicht. Aber es ist eben so, Bücher verschwinden eben, nichts wird immer lieferbar sein. Und es ist mir auch egal, ob es im Antiquariat ist oder nicht. Mich treibt dann eher die Frage, kann man es noch lesen und sollte man sich das wo auch immer kaufen, ja? Und ich versuche ja da auch in diesem Essay auch eine Art an irgendeiner Stelle Soap-Opera der DDR-Literatur aufzumachen, weil ich irgendwann merkte, diese ganze Erdenschwere, die natürlich vor allem bei Christa Wolf zu finden ist, dieses Ringen um die Form, um die Geschichte, um die Vergangenheit und damit auch um die Zukunft, das kann auch anstrengend sein auf Dauer, ja. Also mich damit den ganzen Sommer zu beschäftigen, da habe ich gedacht, Mensch, das ist hart, ja. Das ist gut und man muss das und das ist gute Literatur, aber jetzt muss hier mal ein kleiner Bruch rein.
Ja.
Und dann versuche ich da so ein bisschen eben auch durchaus satirisch ein bisschen dann mich der Person Kant zu nähern oder zu gucken, was bleibt von diesem und jenem. Ja.
Also Sie haben gerade selber das Wort Soap Opera angesprochen, da würde ich gerne direkt drauf eingehen, was ich sozusagen auch als ja vielleicht etwas auch jüngere Generation also auch toll an dem Buch fand oder auch an dem Bild von der DDR-Literaturszene ist, Sie haben da zum Beispiel einen sogenannten Girls Club beschrieben, der aus diesen Autorinnen besteht, die, also Christa Wolf war ja immer eher so eine ernsthafte Schriftstellerin und ich glaube auch Person.
Ich habe mal gehört, sie soll ganz lustig gewesen sein.
Also auch ganz lustig
gewesen. Und konnte Witze erzählen und war, okay, war überbordend und war ganz, wenn sie privat war und ja.
Aber sie ist jetzt nicht nachts um die Häuser gezogen wie Brigitte Reimann oder so und hat sozusagen...
Nee, das stimmt nicht. Die musste ja auch auf Kinder aufpassen und so und
ja,
sich um Gerhard kümmern. Und
Gerhard, das, Gerhard, der tolle Mann von ihr, der vor kurzem verstorben ist, leider.
Ja.
Aber das fand ich toll. Sie beschreiben eben die anderen Autorinnen, die drei Helgas, Brigitte Reimann, Irmtraut Morgner.
Vier, glaube ich sogar.
Vier sind sogar.
Ja.
Vier Helgas. Die sozusagen auch irgendwie sozusagen jenseits des Schreibens auch privat miteinander zu tun hatten, die viel erlebt haben, die Reisen zusammen gemacht haben, die Männer irgendwie gesammelt oder manchmal auch gefressen haben. Also Sex, Rock'n'Roll, irgendwie sehr viel Alkohol ist geflossen auch in der Zeit damals in diesen Schriftstellerkreisen. Wie nehmen Sie das heute wahr? Also Sie sind ein weder ostdeutscher noch westdeutscher Autor, glaube ich. Also Sie sehen sich eigentlich als gesamtdeutschen Schriftsteller.
Ja, ich
wie ist denn das heute unter Schriftstellern? Also gibt es da so auch noch so Gruppen oder schreibt man sich da irgendwie Mails und sagt, hey, der Roman ist dir echt jetzt gut gelungen oder so? Also motiviert man sich oder ist das eher so ein Einzeldasein?
Ja, das ist natürlich nochmal anders als in der DDR, die kannten sich natürlich alle untereinander. Ja. Da gab es dann auch die Schriftstellerheime, in die man fuhr. Ich bezeichne die übrigens auch immer als deutsche Schriftsteller, als DDR-Schriftsteller, als deutsche DDR-Literat. Also natürlich, weil sie haben auf Deutsch geschrieben und man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, jetzt über Günter Grass, den ich übrigens für seine Danziger-Trilogie auch sehr bewundere. Ich bin jetzt nicht nur auf dieser Spur, dass ich sage, ich lese nur ostdeutsche Autoren. Ja, den würde man ja auch nicht als BRD-Autor bezeichnen. Ja, das ist ein deutscher Schriftsteller und so ist Christa Wolf eine deutsche Schriftstellerin, aber eine DDR-Schriftstellerin gleichzeitig auch. Das ist doppelte Identität. Ja. Und die kannten sich natürlich alle untereinander, ja. Und da gab es natürlich auch die Tagungen und Kongresse und wo man dann hinfuhr, die Schriftstellerheime, wo man Zeit verbrachte und so weiter, ja. Also deswegen dachte ich auch, es ist wie eine Soap-Opera. Die einen mögen sich dann, die anderen hassen sich untereinander. Brigitte Reimann nimmt alle die Männer weg und so weiter. Und dann gibt's Eifersuchtsdramen und untereinander verträgt man sich wieder, wenn man säuft. Mein Freund Heidecheck, der nun auch schon ein paar Jahre leider nicht mehr unter uns ist, aber weit über 90 geworden, der sagte immer zu mir, Mensch, haben wir gesoffen damals. Er wunderte sich immer, dass er so alt geworden ist. Er hat dann irgendwann den Absprung, also er hat dann nur noch mal ein Glas Wein getrunken, aber Mensch, haben wir gesoffen. Und natürlich auch teilweise aus Verzweiflung, aber auch teilweise las ich jetzt wieder in der Fühlmann-Biografie, die ich mir hier gestern gekauft habe. Und da habe ich bei Hinsdorf auch nur ganz dünn, 100 Seiten, ja, aber interessant, habe ich gestern in der Badewanne gelesen, komplett, ja. Man kannte vieles auch schon und also als ich dann von der Buchmesse kam und dann ist er reingefallen, der Klassiker. Das ist scheiße, ja. Aber ich habe sie auf der Heizung gelegt.
Sie hatten schon gelesen.
Ich hatte sie, also ich konnte Teile überspringen, weil ich die schon vieles kannte. Und was wollte ich sagen, fühlt man soff auch aus Verzweiflung eben über diese, dass er eben sich seiner nationalsozialistischen Vergangenheit permanent versuchte zu stellen, aber auch das verweigert hat und da auch in der, und jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl hatte, das wird jetzt paradoxerweise in diesem antifaschistischen, auf dem Papier antifaschistischen Staat auch jetzt nicht irgendwie groß gefördert, dass wir uns alle umdrehen und sagen, welche Schuld haben wir gehabt? Denn im Prinzip wurde das
Diktum,
das waren ja die aus Moskau kamen, die den Staat aufgebaut haben, wer bei Fühmann bei der Wehrmacht war oder bei Christa Wolf bei eben auch verstrickt war und als Kind natürlich, ja, in diese Kindheitsmuster gebracht wurde. Und die rungen, die haben sehr damit beide gerungen und für Fühmann war eben der Alkohol da, sich regelrecht zu betäuben und dann aber auch zu sehen, 68 und so weiter, alles geht hier schief. Es ist nicht das, wie ich mir es mal vorgestellt habe, als ich nach 49 oder 47 von der Antifa-Schulung zurückkam aus Russland, aus der Sowjetunion. Das ist nicht das, das funktioniert nicht. Und dann haben die gesoffen. Und dann gab es auch dann eben tragische Figuren wie Werner Breunig mit Rummelplatz, der hat dann so konsequent gesoffen, dass er dann also 77 oder 76 gestorben ist. Ja? Also durchaus auch tragisch.
Super, ja, dass Sie den jetzt auch ansprechen. Also was so die DDR-Literatur ja auch ein bisschen ausmacht, zumindest geht das auch aus Ihrem kleinen Essay hervor, ist eben auch diese Verbindung oder die Verwurzelung teilweise der Autoren in der Arbeitswelt. Also Hilbig war Heizer, Reimann war in der Schwarzen Pumpe, dieser Bitterfelder Weg, also der Versuch sozusagen Arbeitswelt und Kunst zusammenzubringen, was vielleicht auch nicht immer funktioniert hat, aber das ist ja so etwas, was Sie auch selber, wie Sie sagen, in Ihrer DNA haben. Also vielleicht können Sie das
noch mal kurz... Natürlich schreibe ich das auch ein bisschen überspitzt. Ja. Ich sage, ich habe den Bitterfelder Weg in meiner DNA, weil ich Verwandtschaft bei Bitterfeld hatte. Ja. Hm. Mein Großonkel Fredi arbeitet da in einer Fabrik und nebenan war der Abraum. Wir fuhren da immer hin als Kinder. In Rades hieß das kleine Dörfchen. Und mein Großvater, sein Bruder, der war bildender Künstler im Zuge der im Umkreis der Kunsthochschule Burg-Giebichenstein. Da wurde er dann exmatrikuliert. Gab es damals eine Formalismusdebatte, noch lange bevor es das 11. Plenum gab, wo die DDR, also wo die Literatur nochmal ausdrücklich verdonnert wurde, bitte ideologisch zu sein, bitte im Sinn der Sache zu schreiben. Was anderes wird hier nicht erwünscht. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Und da hatte Christa Wolf den Bräunig ja sehr verteidigt.
Sie hat ihn sehr verteidigt, aber es hat nichts gebracht. Ja. Und das war für sie dann auch so ein Bruch, wo man plötzlich merkte, es geht doch nicht so. Also die Freiheit der Literatur ist nicht, und aber in der bildenden Kunst, was ich sagen wollte, mein Großvater wurde dann verdonnert, in Leuna und Buna Zeichenunterricht den Arbeitern zu geben. Deswegen schrieb ich, es ist quasi bevor es den Bitterfelder Weg überhaupt gab, da hat er das schon gemacht, ja. Und natürlich muss etwas, wo gesagt wird, wir wollen das Leben der Werktätigen abbilden, aber nicht etwa kritisch. Nein, nein. Das wird, die sollen die Hymnen auf die Werktätigen gesungen werden. Das konnte natürlich nicht funktionieren. Es ist mir auch nicht bekannt, dass einer aus einem Zirkel schreiben, da gibt es sicher ein paar, doch gab es auch welche, sicher, aber wenig, ja. Und in Hilbig ist ein Solitär in dem Sinne, der war ein zirkelschreibender Arbeiter, den haben die überhaupt nicht verstanden. Der ist vollkommen desillusioniert da rausgegangen. Noch 5 Minuten steht hier. Das war ich gerade in Fahrt.
Ja, ist ja so, ja. Super spannend.
Aber ich habe es gesehen, sehen Sie mal, wie aufmerksam ich bin. Ja. Ja, nein, das wollte ich, also Bitterfelder Weg, ja, aber natürlich, ach, um Gottes Willen, ja. Also im besten Falle konnte dann ein Bräunig, der war in der Wismut aus anderen Gründen, und das ist auch so ein Solitär, der fand dann zur Literatur und hat dann gesehen, das ist ein gewaltiger Stoff, den ich da zur Verfügung habe, hat das dann aber auch mit Mitteln der Moderne gemacht, aber auch mit einem klassischen Realismus, also beides miteinander verbunden, wie auch Brigitte Reimann das in linker Hand gemacht hat.
Genau, also um's
und vielleicht die besten Beispiele haben dann, da ging das, ja.
Ja. Und sozusagen solche Arbeiterbiografien oder sozusagen auch diese Welt kam eben in den Romanen vor. Vielleicht können wir es darauf.
Ja, es war eine Normalität, es war vollkommen normal.
Auch über diese.
Kein Mensch wunderte sich darüber. Es war ja ein Arbeiter- und Bauernstaat auf dem Papier. Ja, was will man denn sonst schreiben? Also über Arbeiter und Bauern. Und also da hat jetzt natürlich ist auch, ich sage das überspitzt, natürlich ist Christa Wolf auch hochintellektuelle Prosa. Ja. Aber natürlich war das normal. Ja. Es war normal, dass in Spur der Steine oder sowas, das waren Romane, die wurden begrüßt und das war normal. Heute schaut man dann, sagt, oh, schau mal, der schreibt ja jemand über was weiß ich, wie man das immer auch nennt. Da gab es eine Unterschichtendebatte und so, wo ich mal sage, ja, Mensch, Leute, alles, was da ist, kann beschrieben werden. So. Und da muss man nicht mehr doktriniert werden. Es sollte eine Normalität sein, ja. dass man auch die Gesellschaft in all ihrer
abbildet.
Ja, genau. Und das hat man, glaube ich, natürlich, da ist man, glaube ich, als Ostleser oder der sich dafür interessiert, ist man offener, würde ich mal sagen. Ja, ist man offener.
Während Sie an dem Buch schrieben und mit der Bronzebüste Christa Wolfs Zwiesprache halten, brach sozusagen etwas über die Welt herein, was eine Zäsur war und was auch, glaube ich, ihr Schreiben und vielleicht auch nochmal ihren Blick auf das Buch Kindheitsmuster dann verändert hat, der Ukraine-Krieg. Meine Frage wäre jetzt vielleicht einfach, nicht in so eine Debatte über diesen Krieg einzusteigen, aber wie nehmen Sie das wahr, auch als Schriftsteller, als Ostdeutscher, als Intellektueller, wie verändert das gerade unsere Gesellschaft? Also verhärten wir es das in irgendeiner Form? Ich glaube, das hätte vielleicht auch Christa Wolf umgetrieben. Gewöhnen wir uns jetzt an so einen Zustand, wo permanent von Panzern und Verteidigungen jetzt wieder geredet wird oder so? Also wie nehmen Sie Veränderungen wahr, die durch diesen Krieg jetzt in unseren Alltag reinkommen?
Ich bin bei sowas fatalistisch. Für mich ist
fatalistisch.
Der Mensch ist ein bellizistisches Wesen. Es scheint so zu sein. Sonst wäre das ja alles anders, dass dieser Krieg da jetzt ausbricht, dass da Russland plötzlich der Aggressor ist und die seine slawischen Brüder zerfleischt. Das hätte sicher Christa Wolf tiefst erschüttert. Und Teile dieses Romans Kindheitsmuster, es gibt ein Kapitel, das heißt Krieg und ist untertitelt mit einem Zitat kurioserweise von, wie heißt sie, die westdeutsche Dichterin? Oh, nicht Brigitte Reimann, sondern das klingt so ähnlich. Ingeborg Bachmann.
Bachmann.
Ja, das ist immer meine Eselsbrücke, wenn der Name nicht einfällt. Das klingt so ähnlich, ja. Die Bachmann, zitiert sie Bachmann, mit meiner verbrannten Hand schreibe ich vom Feuer oder irgendwie sowas. Krieg. Mhm. Und da geht's ein Kapitel eben, da geht's eben, die Rote Armee kommt. Und sie spart übrigens auch die Massenvergewaltigung nicht aus. Das ist schon bevor das.
Was ihr auch vorgeworfen wurde.
Ja, es taucht auf, es taucht auf. Ja. Nicht in der Vehemenz, wie es dann ein Jahr später Werner Heidetscheck im Tod am Meer gemacht hat, was dann auf Intervention des sowjetischen Botschafters Abrasimov verboten, vom Markt genommen wurde, nicht mehr gedruckt werden durfte. Sie macht es. Aber da bin ich plötzlich im Kontext und denke, mein Gott, die Geschichte wiederholt sich nicht, sie variiert sich, aber
die Menschen lernen nicht.
Als Tragödie und als Farce gleichzeitig, ist ja auch immer eine Farce, ja. Ist ja auch immer eine Farce. Und es ist viel zu komplex, um da jetzt irgendwie drauf eingehen zu können. Genau, also aber da ist mir bewusst geworden, wie aktuell dieses Buch dann doch wieder ist. Also ja, es beschäftigt sich eben doch mit Krieg, Vertreibung und den Folgen. Ja.
Beschäftigt Sie das auch, also als Schriftsteller, dieses Thema Krieg? Also,
absolut, ja.
Werden Sie sich damit
natürlich, ja,
weiter beschäftigen?
Das ist eines der großen Themen, ja. Also, das meiste habe ich, alles habe ich schon vieles abgehandelt. Mhm. Also verträumten Wende und Jugend, Adoleszenz, dann im Stein, Sex und Geld. Und bleibt nur noch Krieg. Schade die, eigentlich, ja.
Liegt leider auch in der Zeit, ja.
Ja, aber es wird auch, egal.
Weil Sie sagen, Sie sind fatalistisch, Christa Wolf. Hat er trotz ihrer Zerrissenheit und ihrer Verzweiflung auch darüber, dass übrigens auch die sowjetischen Verhältnisse eher nicht so sind, wie sie sein sollten. Sie hat ja mit Lev Kopelev diesen Briefwechsel gehabt zum Beispiel.
Ja.
Da geht er hervor, dass sie auch sehr klar gesehen hat, was da in der Sowjetunion passiert, ne? Und auch sehr kritisch. Ja. Sie hat trotzdem an die Verbesserung des Menschen geglaubt. Also sie hatte diese Utopie, dass der Mensch ein lernfähiges Wesen ist.
Wusste sie auch. Ist auch richtig so. Habe ich auch ein bisschen, aber es führt es zu weit. Es gibt einfach ungeheuer viele Menschen und so ist das nun mal. Und in jeder Masse ist schon der Keim des Faschismus, glaube ich. Weiß nicht, wer es war. Freud wahrscheinlich wieder. Oder wie heißt da hier? Masse und Macht, Dings da. Ich hab's, komm nicht drauf. Es ist zu früh am Morgen. Wir haben viel zu schwere Themen. Ich gehe jetzt ein Bier trinken.
Alles klar. Ich komme mit. Ja, vielen Dank.
Canetti.
Canetti.
Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge des Freitag-Podcasts angelangt. Wir hoffen, Sie hatten Spaß am Gespräch zwischen Maxi Leinkauf und Clemens Meyer. Und wenn Sie das noch nicht schon längst gemacht haben, dann sollten Sie den Freitag-Podcast unbedingt abonnieren, denn dann verpassen Sie in Zukunft keines der Gespräche mehr. Abonnieren können Sie den Podcast bei Spotify, bei Apple Podcasts oder bei jedem anderen Podcatcher Ihrer Wahl. Und außerdem freuen wir uns natürlich auch immer, wenn Sie auf www.freitag.de vorbeischauen und den Freitag da ganz klassisch lesen. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!